Ich persönlich muss sagen, dass die Maklerschaft natürlich, wenn man das richtig angeht, deutlich mehr Möglichkeiten bietet und auch wirklich kundenorientierter und ganzheitlicher fungieren kann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute für euch am Mikro euer zweitliebster Schwabe nach unserem Haupthost Nicolas Vogt. Hier ist Benedikt Aaron Deutsch und ich habe heute zu Gast den lieben Remi aus dem allertiefsten Osten, glaube ich.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich würde es jetzt mal eher als Mitte von Deutschland bezeichnen.
Warum packe ich dich in Osten, Remi?
Das weiß ich nicht, weil du wahrscheinlich weißt, dass ich aus Thüringen bin. Und dann denkt man an den tiefen Osten. Aber wenn man sich die Karte der Bundesrepublik mal anschaut, sind wir ziemlich zentral.
Dann habe ich jetzt quasi offenbart, dass meine Geografiekenntnisse nicht über den Durchschnitt hinausreichen.
Ja, wir werden auch das grüne Herz Deutschlands genannt.
Krass, okay.
Durch den Thüringer Wald.
Wusste ich nicht. Ich hoffe aber tatsächlich, du verzeihst mir diesen kleinen Fauxpas in der Vorstellung.
Na, definitiv.
Ja, dann ist doch okay. Remi, bevor wir quasi drauf eingehen, wer du bist, was du kannst, warum du heute hier sein darfst, wie immer 5 schnelle Fragen. Wenn ich das Gefühl habe, die Fragen sind dir unangenehm, entscheide ich spontan, ob ich tiefer bohre oder ob ich dich rauslasse.
Jawohl, mach das gerne.
Nummer 1. Welche vom Markt weggeregelte Sache hättest du gerne wieder zurück?
Boah. Welche? Auf unser Business bezogen oder auf allgemeine
Sachen?
Völlig
frei. Ich habe auch kurz überlegt, aber ich habe was im Kopf.
Boah, krass, das ist gar nicht einfach. Ich würde sagen, den UFO Kinderquark. Den hätte ich gern wieder.
Ja, geil. Ich war bei, auch wenn ich weiß, dass es Kacke ist, bei Plastikstrohhalm.
Ach ja, siehst du.
Weil diese Holzstrohhalme finde ich wirklich, das ist furchtbar. Ich weiß zwar nicht, ob der Markt das geregelt hat, ob das quasi die Frage so sagen würde.
Das ist
oder
eher
ob
eine politische Regel, ne?
Absolut,
eine politische Regelung, keine Marktregelung, ja.
Daher wäre die Antwort eigentlich falsch, aber ich glaube, damit können
Deswegen
wir
ist der Frufo Kinderquark die richtige Antwort.
Das ist, ich habe es gerade mal gegoogelt, Bild sagt mir was. Ich hatte es im ersten Step nichts im Kopf. Was für ein Jahrgang bist du?
87.
Okay.
Und den Frufo Kinderquark, den gab es auch noch in so ganz kleinen Schokobällchen. Da war draußen so eine ganz dünne Schokoladenschicht und drinnen war der Quark. Das war eine absolute Shit.
Warum?
Das hätte ich echt gern mal wieder.
Warum gibt's das nicht mehr? Weißt du das?
Ja, der Markt hat's weggeregelt. Keine Ahnung,
okay.
Weiß ich nicht.
Okay.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich keine Nachfrage mehr irgendwann.
Kann sein, ja. Nee, okay. Lass mal so stehen. Falls es jemand weiß, schreibt's gerne in die Kommentare. Frage 2. Welches Schulfach war das Unnötigste?
Boah. Für mich persönlich wahrscheinlich Russisch, weil ich es einfach nur in die letzten 2 Jahren reingenommen habe, um meine Kurse vorzubekommen, ohne dass ich da wirklich einen Nutzen und einen Sinn daran hatte, ja. Aber ansonsten fand ich eigentlich alle sinnvoll.
Ja.
Aber ich kann natürlich Leute verstehen, die, keine Ahnung, überhaupt keinen Bock auf Sport haben, zum Beispiel, die sich dann zum Sportunterricht quälen müssen. Das kann ich verstehen, dass das für die dann zum Beispiel unnötig ist.
Absolut. Bei mir war's bildende Kunst. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die in der 8. Klasse in BK eine 5 hatten, weil ich echt einfach verloren war.
Okay, bei uns. Also ist es einfach sozusagen Kunstunterricht gewesen oder was heißt bildende Kunst?
Bildende Kunst ist quasi, war Kunstunterricht halt, Basteln, ja. Malen und.
Würde ich auch sagen. Wer darauf keine Lust hat, der sollte das auch nicht belegen müssen. Also das ist ja wirklich. Ist auch so. Ja.
Absolut. Ich muss sagen, ich glaube, in der Oberstufe fand ich es dann deutlich cooler, als es dann um so Sachen ging. Wer ist Banksy? Was hat Banksy gemacht?
Ja.
Solche Geschichten.
Ach, sowas hattet dann, ihr sogar. Krass bei uns.
War dann tatsächlich. Aber ich glaube, es lag auch daran, dass die Lehrerin, die wir da hatten, dann einfach ganz cool war und einfach Bock drauf hatte, Sachen anders zu machen, wie jetzt klassisch. Weil, ich weiß nicht, wie du das siehst. So eine Bildinterpretation war genauso aus den Haaren herbeigezogen wie eine Gedichtsinterpretation manchmal.
Na, definitiv. Noch schlimmer finde ich, dass man gewisse Bilder malen sollte und dann bewertet wurde. Da gab es natürlich Leute, die hatten Lust drauf, die waren talentiert, die haben super Noten bekommen. Andere Leute können das halt einfach nicht. Die haben halt einfach nicht diese Vorstellungskraft oder diese Fähigkeiten und die haben eine schlechte Note bekommen. Also das macht ja keinen Sinn.
Das sind wir immer bei diesem, ich habe da dieses eine Bild im Kopf, wo quasi 5 unterschiedliche Tiere, ein Affe, ein Elefant, eine Maus da sitzen und die Aufgabe ist, klettert auf den Baum. Ja, korrekt. Schwierig.
Ja, und du hast schon recht, es steht und fällt halt auch mit den Lehrer und den LehrerInnen, ob das Fach Spaß macht oder nicht, wie man das lebt. Also da kann auch Kunst Spaß machen und es kann auch Sport Spaß 100%. Machen. Es 100%. Kann sogar Mathe Spaß machen. Also das ist halt echt, das kommt immer auf die Lehrer drauf an.
Absolut. Für mich ich habe die Frage gesehen und ich kannte meine Antwort sofort. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht sogar die gleiche Antwort haben. 50% der Weltbevölkerung würde das gleiche antworten wie ich. Was ist eine Zutat, die immer alles versaut?
Die immer alles versaut? Die gibt's nicht. Ich würde da sagen, die Dosis macht das Gift und ich glaube, man kann damit jeder Zutat was schaffen, aber...
Oh. Kannst du dir vorstellen, welche Antwort ich im Kopf habe?
Ich weiß es. Für mich persönlich sind es rohe Tomaten.
Ja. Das ist auch, kenne ich viele von meinen Kumpels, die auch sagen, Döner bitte ohne Tomaten. Ich finde, bei mir ist genau andersrum. Hast du einen Plan, was ich meine, mit welcher Zutat alles versauen kann?
Naja, es kommt ja wieder auf den Menschen drauf an. Jemand, der kein Fleisch isst, der würde sagen, Fleisch versaut mir alles. Ich weiß tatsächlich nicht, was du meinst. Nein.
Koriander.
Ach so. Ich glaube, die Seifenkräuter.
Ja, naja, exakt. Ich glaube wirklich, es gibt Menschen, die lieben Koriander, aber ich glaube auch ungefähr die Hälfte aller Menschen sagt, bitte, bitte, auf gar keinen Fall.
Ja, da bin ich wieder bei der Meinung, die Dosis macht das Gift. Also ein bisschen Koriander finde ich cool. Wenn es übertrieben ist und nur nach Koriander schmeckt, macht es keinen Sinn. Aber das kann man auch steuern.
Ja, kann man bei allem, aber Koriander war so, das weißt du, sofort auf gar keinen Fall.
Okay.
Frage 4. Wie findest du Sehenswürdigkeiten?
Früher war es mir komplett egal. Mittlerweile ist es so, wenn ich eine neue Stadt besuche oder ein neues Land, dann schaue ich mir schon gerne so ein paar Sachen an. Guck auch mal kurz, was denn so die Hauptsehenswürdigkeiten sind. Ich mache dann keine Tour, die geführt wird und wo ich dann weiß, ich habe jetzt hier alle 10, 20 wichtigsten Sehenswürdigkeiten gesehen, sondern ich gehe dann gerne zu Fuß mal in die Stadt, ins Zentrum oder irgendwo hin und schaue mir das mal an. Natürlich ist es wichtig, vorher zu wissen, was für Sehenswürdigkeiten sind. Keine Ahnung, mir fällt sofort Manchester ein, da war die Sehenswürdigkeit Nummer 1, das Old Trafford. Da bin ich natürlich einfach gerne hingegangen, ja. Also ja, es kommt halt wirklich drauf an. Aber man entwickelt irgendwie immer mehr Interesse an solchen Dingen.
Und so 100%. Man wird,
weiß ich auch nicht, warum das so ist.
Aber als Kind wäre es der völlige Hass für mich gewesen. Inzwischen bin ich da ähnlich wie du. Ich gehöre ja zu den leidenschaftlichen Spaziergängern, dass man einfach sagt, komm, wir laufen mal, wir haben ein Ziel, das gucken wir uns an und alles, was auf dem Weg dahin passiert ist, am meisten war auch ganz cool.
Genau, so mache ich das auch seit vielen Jahren, wenn ich in einer fremden Stadt bin. Einfach zu Fuß erkunden und dann mal anschauen, was da so geht.
Was konntest du plötzlich richtig gut?
Was konnte ich plötzlich richtig gut? Ich habe so ein Faible für Ballsportarten. Meistens ist es so, wenn ich da irgendwas Neues anfange, bin ich ziemlich gut in diesen Dingen. Ja.
Dann lass mal eine Runde paddeln oder so gehen.
Oh, sehr gerne. Sehr gern. Ja, auf jeden Fall.
Wobei es ist, also da bin ich tatsächlich, also ich würde mir selber auch sagen, gib mir einen Ball, da bin ich meistens relativ begabt. Durch das, dass wir es aber jahrelang Squash gespielt haben und ich früher Tennis gespielt habe, muss ich echt sagen, es fällt mir beim Paddle schwerer, als ich erwartet habe, weil es ein ganz anderes Gefühl ist, wenn du gegen den Ball haust, wie beim Squash oder beim Tennis.
Das ist korrekt, ja. Aber angenommen, du müsstest als ehemaliger Tennisspieler zum ersten Mal Paddle spielen und jemand, der noch nie eine Schlagsportart gespielt hat, müsste das spielen. Würde ich wetten, dass du trotzdem besser bist, weil du halt einfach schon so ein Schlägerball-Gefühl hast.
Ja, und weißt, wie du dich mit positionieren musst, Hand-Augen-Koordination ist dann wahrscheinlich auch nochmal anders. Aber da habe ich tatsächlich, ich war schlechter, als ich erwartet habe. Das hat dann schon ein bisschen in der Seele wehgetan.
Oh, na gut. Dann üben, wenn du Bock drauf hast, ne?
Üben. Aber Remi, wir haben eine geile Steilvorlage, die ich auf deiner Webseite gefunden habe. Remi is a dancer.
Okay, ja.
Wie kam es dazu? Geil.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich wäre gerade schon mal fast drauf gekommen bei diesen Sehenswürdigkeiten. Mhm. Denn für mich sind nämlich auch Clubs tatsächlich Sehenswürdigkeiten. Wenn ich irgendwo in Städten bin, dann gehe ich auch sehr gerne in gewisse Clubs, was elektronische Musik angeht, denn seit 20 Jahren lege ich selber auf, bin cool. DJ und das Lied Rhythm is a Dancer habe ich, seitdem ich 18 bin, als Rington, wenn mich jemand anruft, also seit 20 Jahren auch und daher kommt das, ja.
Ah, geil. Für alle, die bis dato jetzt quasi noch nicht wissen, welchen Remi wir heute zu Gast haben. Es ist der liebe Remi Gerstenberger aus der Finanzstube, was ich übrigens auch ein ziemlich cooles Wording und Personal Brand finde, das ihr da gebaut habt. Auf deiner LinkedIn-Seite steht Dankeschön. Finanzstube, das Zuhause für deine Finanzen. Du kriegst jetzt von mir den Ball zugespielt. Du darfst in 5 Sätzen quasi einmal dich selber so vorstellen, wie du dich vorstellen würdest, was ihr macht, wer ihr seid, was ihr könnt.
Du hast jetzt schon viel vorausgenommen. Wir sind ein Maklerunternehmen hier aus Weimar in Thüringen und wir sind spezialisiert auf Versicherung und Immobilien, deswegen auch das Zuhause für deine Finanzen. Ich habe 2 liebe Kollegen, den Willi und den Andreas, die kümmern sich rund um das Thema Immobilie mit Immobilienfinanzierung, Immobilienberatung, Kapitalanlage, Immobilien. Und dann sind wir noch ein Team von aktuell 3 Leuten, die sich um das Thema Versicherung kümmern. Ich dort federführend für die Bereiche private Krankenversicherung, Arbeitskraftabsicherung, Rentenabsicherung für Privatkunden und Unternehmen. Und dann haben wir noch den Robert und den Sascha, die sich um die Komposit- und Sachversicherung kümmern.
Cool.
Waren das so 5 Sätze ungefähr?
Das kommt hin. Jetzt ist es ja so, ich weiß, dass du in deinem früheren Leben in der Ausschließlichkeit warst und noch gar nicht so lange Makler bist.
Das ist korrekt.
Wie kam es dazu? Also ich sag mal, Durchschnittsmakler nach 3 Jahren ist noch 15 Jahre von der ersten Teilzeitkraft entfernt. Wie kam es dazu, dass ihr euch so schnell, so groß und professionell aufstellen konntet?
Danke erstmal für die Blumen, dass es nach außen professionell wirkt. Nee, es ist schon professionell, aber es gehört viel Arbeit dazu. Ja, das ist eine gute Frage. Also wir kommen ja alle, fast alle, bis auf die Franzi. Aber ansonsten kommen wir alle aus der Ausschließlichkeit und alle aus der Versicherungsbranche. Und tatsächlich sogar von unseren 6 Leuten, 5 Leute von der DBK. Das heißt, wir kommen mit ganz viel Erfahrung und ganz viel Versicherungswissen und konnten dadurch auch ziemlich schnell einen stabilen Kundenstamm aufbauen. Und haben dadurch auch ziemlich schnell gemerkt, wenn wir so weitermachen, kommen wir an unsere Kapazitätsgrenzen. Also wir sind zu dritt gestartet, die 3 Gesellschafter, Geschäftsführer, und haben dann schon nach kürzester Zeit gemerkt, okay, alles klar, wir brauchen jemand für die Verwaltung sozusagen, für die Administration, fürs Backoffice. Da kam dann der Sascha dazu, also die 3 Starter waren Willi, Andreas und ich. Dann mussten wir schnell, okay, wir wühlen so viel Sand auf, wir haben so viel Kundenkontakt und tatsächlich so viele Anträge, Verträge, Umsatz, dass wir noch jemanden brauchen, der das mit verwaltet. Dann ist der Sascha nach 3 Monaten schon bei uns dazugekommen. Krass. Und ich sag mal so, ein Jahr später haben wir gemerkt, okay, das wird trotz Maklerverwaltungsprogramm und trotz digitalen Tools trotzdem so nervig, weil wir am Anfang auch den Wunsch hatten, unabhängig von den Pool zu arbeiten und haben halt wirklich am Anfang fast ausschließlich mit Direktanbindungen gearbeitet. Da haben wir unserem Sascha auch keinen Gefallen getan und der ist dann auch fast ertrunken in Dokumenten und Datenübertragung und das suchen und das machen und daran denken. Und dass wir deswegen den Robert eingestellt haben, der dann eigentlich damit nur beschäftigt war, die ganzen Dokumente zu sammeln und an einen Ort abzulegen. Und dann war halt irgendwann die Sache, okay, wir haben zwar jetzt Robert eingestellt, also war kurz die Idee, Robert einzustellen, damit wir nicht zu einem Pool müssen, sondern die Direktanbindung behalten, die unsere naiven, romantischen Vorstellungen. Aber dann war trotzdem irgendwann so die Sache, Robert ist ein ausgebildeter Versicherungskaufmann oder Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Eigentlich sollte der nicht 40 Stunden die Woche irgendwelche Dokumente rumschieben. Den kann man besser für andere Dinge gebrauchen. Ja, und haben uns dann nach einem Besuch bei den Biels, die wirst du kennen.
Kenne ich.
Dafür entschieden, komplett zu Blau zu gehen. Genau, und haben dadurch jetzt einfach noch neue freie Kapazitäten. Und uns, denke auch, deutlich professioneller noch aufgestellt. Ja, man muss auch sagen, es funktioniert einfach nicht zu 100% gut, weil die Datenqualität der Versicherer zum Beispiel bei Bipro und GTV und so einfach nicht zu 100% gegeben ist. Ja.
Es ist also, ich kenne diese Problematik mit den Daten. Ich lasse seit einigen Jahren meine Post scannen. Und ich hatte jetzt mal eine Woche, wo du arbeitest quasi bei CropScan mit einem Nachsendeauftrag. Und der ist jetzt quasi eine Woche, war der nicht aktiv. Das heißt, ich habe eine Woche wieder per Hand Post bekommen. Und diese eine Woche kostet mich so viel Zeit und noch viel, viel mehr Nerven, weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist, so doof es klingt, die Sachen allein einzuscannen, auszulesen und dann quasi zu beschriften und abzulegen. Daher kann ich das, ich fühle es komplett, dass du irgendwann gesagt hast, nee, ich will es wieder deutlich einfacher haben.
Ja,
richtig. Wir haben heute eine Sache, kommt selten vor, aber ich fand's mega cool. Der liebe Remi hat sich vor unserer Aufnahme einige Gedanken gemacht, zum sagen, wo wir heute so ein bisschen unseren roten Faden langziehen. Also ganz oft ist es so, dass wir die Folgen machen und ich sage, hey, so grob würde ich es mir vorstellen und der Gegenüber sagt, jopp, passt. Heute haben wir es ein bisschen anders. Du hast viele coole Themen mit eingebracht, die ich an den passenden Stellen quasi immer länger ausführen werde oder ausführen möchte, weil wie gesagt, wir haben beide Bock drauf, einfach auch ein bisschen über, ich sag mal, Soft Facts zu reden zum Thema Unternehmertum, Versicherungsbranche etc. pp. Dazu lass uns aber trotzdem diesen chronologischen Schritt nochmal gehen. Hast du... Ich kenne die Antwort, ich stelle sie aber trotzdem die Frage, jemals was anderes gemacht als Versicherung verkauft?
Ja, durchaus. nach meinem Abitur habe ich erstmal ein duales Studium absolviert über das Thüringer Finanzministerium zum Diplom-Finanzwirt und hatte da meine Praktikas im Finanzamt. Das war die Zeit, bevor ich in die Versicherungsbranche gewechselt bin.
Das heißt tatsächlich, der Plan war, also ich sehe es ja in LinkedIn, daher war ich gerade großspurig unterwegs. Es war wirklich das Studium und dann ging es aber damals bei einem unserer Lieblingsbeamtenversicherungen, der DBK,
quasi genau, los. Genau, also es war richtig, das war das Studium zum Diplom-Finanzwirt und zum Glück war es ein duales Studium. Das heißt, ich konnte schon Einblicke erhaschen, wie denn so mein späterer Arbeitsalltag aussieht. Und da konnte ich feststellen, das möchte ich nicht mein restliches Arbeitsleben machen. Und konnte auch schon die Einblicke erhaschen, wie es denn so die Arbeit bei einem Steuerberater, also grundsätzlich war ich ja in der Ausbildung zum gehobenen nicht-technischen Dienst für die Finanzverwaltung, das heißt im Finanzamt meistens oder in höheren Behörden, wo ich dann aber wusste, aufgrund der Praktikas, das ist nicht das, was ich täglich machen möchte, hatte aber auch schon Einblicke durch vorherige Praktikas und durch Betriebsprüfungen und unsere Steuersonderprüfung, wie es denn so beim Steuerberater abgeht. Und auch da, also hatte ich die Möglichkeit, hatte auch Anfragen, hatte aber nicht die Intention, auch da mein Leben lang, da jeden Tag dazu zu arbeiten.
Aber glaubst du, also nee, zwei Fragen, war es dennoch die richtige Entscheidung, das Studium zu machen? Und Frage zwei, hilft es dir heute in deinem Alltag, dass du das Studium gemacht hast?
Also aus jetziger Sicht war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das Studium gemacht zu haben. Und es hilft mir natürlich viel in meinem jetzigen Alltag. Also ich habe natürlich ständig mit Steuern zu tun, dadurch, dass ich auch viel zum Beispiel in der betrieblichen Altersvorsorge unterwegs bin oder in der privaten Krankenversicherung oder ähnliches. Allgemein in der Altersvorsorge hilft ein steuerliches Wissen immer oder in der Geldanlage. Hättest du mich mit Anfang 20 gefragt, hätte ich gesagt, das war der schlimmste Fehler meines Lebens, dieses Studium zu beginnen. Ja. Aber ich habe so einen komischen Ehrgeiz. Also meine Mutter hat nach 3 Monaten gesagt, lass das doch einfach, studier doch was anderes, mach doch was anderes. Und ich habe aber so einen komischen Ehrgeiz, jetzt habe ich das einmal angefangen, jetzt zieh ich das durch.
Jetzt zieh ich es durch, ja,
tatsächlich. Ich wusste aber auch schon relativ früh, dass ich nur das Diplom haben möchte, also das Wissen haben möchte und dann sicherlich was anderes damit anstelle.
Ich glaube aber, man lernt in einem Studium einfach Sachen, die einem danach helfen. Also nicht mal unbedingt nur das Fachliche, sondern wie du Wissen erarbeitest, wie du Quellen liest und wo sich bei mir ein Kreis schließt, wenn ich an dich denke und sehe quasi, dass du ein duales Studium zum Diplom-Finanzwirt gemacht hast. Ich finde, man erkennt da wahrscheinlich einfach auch deine Korrektheit in vielen LinkedIn-Beiträgen und die Genauigkeit, mit der du arbeitest und Aussagen triffst, passt für mich irgendwo zu dem Ursprung zusammen, zum sagen, ich habe quasi Steuern gelernt.
Ja, wahrscheinlich trifft es das schon. Man hat das wirklich damals eingebracht gekriegt, genauso wie man ein Gesetz liest, wie man ein Gesetz anwendet. Das hilft schon. Also das Studium hat schon sehr geholfen in vieler Art und Weise. Auch erstmal zu lernen, wie man überhaupt lernt, wegzukommen von denen, ich lerne jetzt mal irgendwas auswendig und gebe das in einer Kursarbeit oder einer LK wieder in der Schule. Das musste ja komplett umgestellt werden. Das ist schon richtig. Also Sachen hinterfragen, Sachen zu prüfen, das hat auf jeden Fall viel gebracht. Das ist korrekt.
Ich weiß nicht, ob das bei euch damals auch so war. Wir mussten, glaube ich, so ab der 8. Klasse jedes Jahr 1 bis 2 GFSen machen. Ich weiß nicht, was es ausgeschrieben heißt. GFS war quasi Präsentation und eine Hausarbeit als Ausarbeitung.
Ja, das mussten wir tatsächlich nur 2 Mal machen.
Okay, und wir hatten eine Religionslehrerin, die da immer wahnsinnig schlechte Noten verteilt hat, wenn du das bei ihr gemacht hast, weil sie quasi die Ausarbeitung, die du gemacht hast, bewertet hat, wie wenn du studierst, also quasi wirklich auf wissenschaftliche Richtigkeit, Schüler immer wahnsinnig kacke fanden, weil de facto war die Hausarbeit damals, wir suchen 5 Quellen raus und schreiben mehr oder weniger halt die Quellen so ein bisschen zusammen. Bei ihr war das nicht so, weil wir wussten ja auch gar nicht, wie man es de facto macht. Und als ich dann mit Studieren damals angefangen habe, war mir relativ schnell klar, das, was ich da jetzt lerne und was ich ab sofort im Studium brauche, sowas war das, was unsere Religionslehrerin damals in der 9. Klasse von uns eigentlich schon haben wollte.
Ja, das ist richtig. Also das war selbst im Studium so, wenn man nicht beigebracht bekommt, ich keine Ahnung, was ich jetzt für einen Satz gerade gesagt habe. Wenn einem niemand beibringt, wie man wissenschaftlich arbeitet, woher soll man das auch wissen? Das ist halt echt so eine, man muss es dann wieder im Selbststudium machen, aber das ist ja wieder wissenschaftliches Arbeiten. Das ist ganz schwierig. Das musste ich auch erstmal lernen, wie man überhaupt wissenschaftlich arbeitet, ja.
Also meine erste Arbeit damals im Studium, das war, glaube ich, G1000 oder so hieß es, oder T1000. War so 30 Seiten wissenschaftliche Arbeit. Da durfte ich auch dann nochmal eine zweite Runde, weil die erste Version nicht wissenschaftlich genug war. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht, wo ich verstanden habe, was muss ich denn jetzt tun? Aber das ist schon echt auch eine Nummer.
Ja, ist richtig. Aber natürlich, woher soll das ein junger Mensch wissen, wenn es ihm niemals gezeigt wurde?
Ist so. Okay, wir wissen relativ schnell, Finanzamt war nicht dein Traumjob. Jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, warum dann Versicherung? Oh.
Ja, ich war als Beamter auf Widerruf sozusagen bei meinem dualen Studium, weil ich bei der DBK privat krankenversichert. Nachdem ich übrigens die ersten 3 Monate im Studium ohne Versicherung war, ohne Krankenversicherung, weil ich da auch noch so naiv war und dachte, naja, ich bin ja als Student noch über meine Familie familienversichert. Mhm. Aber mir war nicht bewusst, dass ich durch den Statuswechsel zum Beamten auf Widerruf versicherungsfrei war. Das habe ich dann nur irgendwann mal in der Mensa mitbekommen, als ich mit meinen Kommilitonen gesprochen habe und die gemeint haben, nee, du musst dich schon selber kümmern. Auch wieder, okay, woher soll ich das wissen? Ja, und wie es damals so war, über eine Bekannte, die im Finanzamt damals schon war, habe ich Kontakt zu ihrem DBK-Berater aufgenommen und der hat mich dann mal schnell noch rückwirkend für 3 Monate bei der DBK in die private Krankenversicherung gesteckt als Beamtenanwärter, was extrem günstig war. Ich glaube, ich habe damals 45 Euro im Monat bezahlt. Hab dann noch, weil ich nie beim Arzt war, habe ich noch 300 Euro Beitragsrückerstattung im Jahr bekommen. Ja, hab dann noch auch einen coolen kleinen Bausparer dazu bekommen, wegen meiner vermögenswirksamen Leistung. Ja, das waren so meine ersten Berührungen mit der Versicherungswelt als eigenständig denkender Mensch. Und dann war halt irgendwann das Studium vorbei. Und ich hatte keine Verbeamtungsurkunde in der Hand für eine Verbeamtung auf Probe. Mhm. Und das heißt, ich bin hier, jetzt gerade wo ich bin, ich glaube 300 Meter von hier um die Ecke ins DBK-Büro gelaufen. Mhm. Und habe gesagt, ja, ich müsste meine private Krankenversicherung mal kündigen, beenden, ruhen stellen, je nachdem, was geht. Und da saß ein junger Mann, der Andreas, der aktuell mein Geschäftsführer und Gesellschafterkollege ist, der damals eine Ausbildung bei der DBK gemacht hat. Und den kannte ich vom Gymnasium und vom Fußball. Mhm. Der war eine Klasse unter mir und war ein Jahrgang unter mir beim Fußball. Und der hat gemeint, ja, Remi, was machst du denn jetzt? Und da habe ich gesagt, naja, ich fange jetzt an, mich zu bewerben in dem Bereich, wo ich halt so tätig bin. Und da hat er gemeint, bewirb dich doch hier bei der DBK. Und da habe ich gesagt, nee, DBK, Versicherung mache ich nicht. Mein Vater war mal bei der Deutschen Vermögensberatung, ist damit auch ja schön auf den Arsch gefallen. Deswegen war so Versicherung eh bei uns in der Familie so ein rotes Tuch. Ja, und dann hat er gesagt, doch, bewirb dich doch mal hier, richtig cool, pipapo. Ja, ich sagte, nee, mach ich nicht. Aus irgendeinem Grund sind wir auf die betriebliche Altersvorsorge gekommen. Und ich habe im Studium meine Abschlussarbeit über die Besteuerung von betrieblicher Altersvorsorge geschrieben. Mhm. Übrigens war diese wissenschaftliche Arbeit auch nicht gut, aber zumindest hatte ich einen Kontakt schon zur betrieblichen Altersvorsorge und zur Besteuerung von der. Und da bin ich so minimal hellhörig geworden. Und naja, ich höre mir sehr gerne neue Dinge an und andere Sachen an. Und dann habe ich mal, da bin ich halt auch so ein Ding, ja, was habe ich zu verlieren? Mhm. Und da hat er halt einfach mit dem Geschäftsstellenleiter hier in Weimar einfach einen erstes so ein Gespräch, also so ein erstes Vorstellungsgespräch, Kennenlerngespräch ausgemacht. Nebenbei hatte ich dann mit Steuerberatern, Finanzverwaltungen, ich weiß gar nicht mehr was noch alles, auch schon Vorstellungsgespräch, auch schon Zusagen. Das heißt, eigentlich bevor ich das Finanzamt verlassen habe, hatte ich schon Zusagen von Steuerberatern, weil die wussten, was ich als Diplom-Finanzwirt kann und wie wenig ich den nur koste. Hatte ich sozusagen schon Anfragen von Steuerberatern. Wäre aber gerne in Thüringen geblieben, ja, weil ich hier halt alles hatte, was mein soziales Umfeld angeht, Sportvereine, das Auflegen, das war alles schon sozusagen real da. Das heißt, ich hätte mein komplettes Leben verlassen müssen, habe mich dann so ein bisschen in Thüringen umgehört. Die Steuerberater haben 2011 für die Diplomfinanzwirte nicht wirklich sozusagen eine Eingruppierung gehabt. Die hätten mich angestellt wie als Steuerfachangestellten. Mhm. Da wäre ich dann mit einer Vollzeitstelle mit 1.100 Euro nach Hause gegangen zum Beispiel. Ja, und ich habe mir halt einfach das Gespräch mal angehört und es, naja, wie es so ist, ich komme rein und es war von Anfang an erstmal menschlich top. Es hat super funktioniert, das Gespräch. Man hat sich sehr viel privat unterhalten und hat halt gut gematcht, wie man heute so sage. Ja, es hat gut gematcht und da war ich so vor der Überlegung, ja, gehst du jetzt in die alten Bundesländer, verlässt sozusagen dein komplettes schönes Umfeld oder bleibst du hier für einen schlecht bezahlten Job oder du machst den Quereinstieg bei der DBK, hast erstmal eine Anstellung mit einem guten Netto, und kannst dir einfach derzeit was anderes suchen. Ja, und dann habe ich das gemacht. Ja, und nach einem ersten Jahr war ich dann bester Außendienstmitarbeiter, bester Vertriebler. Ab dem zweiten Jahr habe ich ein Team geführt für mehrere Jahre. Cool. Also es hat einfach gepasst, dass ich Menschen berate. Mhm. Tatsächlich. Und so bin ich dahin gerutscht.
Verstanden. Ich glaube, es ist sowohl bei Einstellungen als auch bei Abgängen ganz oft so, du kommst wegen deinem direkten Vorgesetzten oder du gehst wegen deinem direkten Vorgesetzten. Und ich glaube, wenn da die Chemie stimmt, ist es einfach wahnsinnig viel wert.
Ja, tatsächlich hat die sich irgendwann mal gewandelt, so nach 12 Jahren. Da hat sich dann nochmal, irgendwann bin ich dann auch mal gegangen. Aber es lag jetzt nicht nur an ihm, sondern auch an vielen anderen Punkten, die bei der DBK sich geändert haben.
Ja. Würdest du sagen, der Start in die Branche bei der DBK oder allgemein bei einer AO ist wichtig und richtig? Oder würdest du jetzt in der Retroperspektive sagen, Mann, hätte ich damals doch was anders gemacht?
Nee, also erstmal nichts bereuen. Ich hatte 12 tolle Jahre bei der DBK und nur ein nicht so ein tolles Jahr. Also ich habe so viel gelernt. Ich hatte ein tolles Arbeitsleben, ich hatte ein tolles Arbeitsumfeld. Ich habe immer gesagt, also wenn das so ungefähr in den Wegen geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich sogar bei dem Arbeitgeber in Rente gegangen. Mhm. Also ich denke, dass eine AO durch die engen Regularien, was man da so machen kann, gar nicht so schlecht ist für einen Einsteiger tatsächlich. Und durch, ich sag mal, gute Schulungen, durch, ich sag mal, die sogenannten Patenschaften, dass man dort mit erfahrenen Mitarbeitern lernt. Man hat halt schon ein cooles Gruppengefühl. Ja. Man kann das, glaube ich, aber auch in einem coolen Maklerumfeld bekommen, als junger Mensch. Ja.
Absolut, aber man muss es sich, glaube ich, anders erarbeiten und was dafür tun.
Richtig, richtig. Genau. Obwohl es natürlich auch Maklervereinigungen gibt, wo man auch als junger Mensch schon beginnen kann. Das gibt es natürlich auch, ist aber auch oft strukturmäßig aufgestellt. Mhm. Ist halt so. Genau.
Also ich
ist halt wirklich die Frage.
Ich erlebe das relativ oft, dass viele junge Makler, die nicht in den Bubbles sind, wo vielleicht wir auch oft unterwegs sind, dass die schon auch einsam sind. Weil schon viel in der Branche doch auch immer noch diese Ellbogenmentalität gibt, die ich immer wieder vergesse, weil in den Kreisen, wo wir uns jetzt hier, sag mal, bewegen, auch mit der Makler- und Vermittler-Podcast, Vocation oder so, wo wirklich ja immer das Ziel ist, wir machen uns gegenseitig besser, weil wir keine Konkurrenz sind. Mhm. Und ich glaube, der Spirit ist noch nicht überall angekommen.
Das kann ich komplett unterschreiben. Also das ist wirklich... Ist so, weil wir haben ja auch angefangen, also meine Idee war ja auch hier in Weimar, einen Weimarer Maklerstammtisch ins Leben zu rufen, den wir gerade so zweimal im Jahr leben, wo die Weimarer MaklerInnen, aber auch Vermittler, also da kommen auch Leute von der Sparkasse oder mal von einzelnen Versicherern, also wir öffnen uns da auch allen möglichen Versicherungsvermittlern. Und dort habe ich festgestellt, die feiern das, weil die alle für sich einfach nur sind. Die haben dann vielleicht noch ein, zwei Angestellte, aber die sind allein für sich. Da gibt es ganz wenig Austausch. Und ich kannte das von Anfang an halt anders. Also das ist vielleicht auch ein Vorteil von so einer AO, dass man von Anfang an in solchen kollegialen Strukturen lebt und sich austauscht. Und das wollte ich auch hier haben. Und jetzt ist es so, dass wir hier alleine schon regional hier einen kleinen Austausch haben. Und ich natürlich, wie du schon sagst, auch überregional zu ganz vielen Maklern und Maklerinnen einen kollegialen Austausch pflege, ja. Das ist ganz wichtig. Ansonsten wird man einsam, beruflich, ja.
Absolut. Aber das ist auch ganz oft, wenn ich meinen Handballjungs erzähle, ja, ich war auf einer Versicherungsmaklerveranstaltung. Ja, was macht ihr da? Ja, im Endeffekt hat jeder erzählt, was momentan so sein größter Hack ist, dass es Arbeitsleben besser wird. Und ich habe gesagt, was gerade scheiße läuft und haben mir Tipps geholt. Und da gucken mich ganz viele mit offenen Augen an und sagen so, hä? Das sind doch deine Konkurrenten, du kannst doch denen nicht sagen, was du gut machst, weil sonst nehmen dir die Kunden weg. Dann sagen sie aber, nee, ist nicht so. Aber ich glaube, das ist auch bei vielen potenziellen Kunden oder Endkunden schon auch immer noch das Bild, weil nimm den durchschnittlichen 35-jährigen Mann, Frau, Mensch, völlig egal, der hat halt schon dreimal der Berater gewechselt und jeder neue Berater hat zu ihm gesagt, alles, was du bisher hattest, ist völliger Scheiß. Was war denn das für ein Idiot? Ja, und deswegen ist, glaube ich, bei ganz vielen dieses Bild halt, dass wir uns gegenseitig in der Branche auf die Fresse hauen und nur immer der Einzelne was kann und alle anderen Idioten sind.
Das ist tatsächlich ein Problem der Branche. Das ist richtig. Ja. Das sehe ich auch so. Dass das immer dieses Geschimpfe auf andere und die anderen haben alles schlecht gemacht. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg.
Daher, einer unserer Points, wo ich dran vorbeikommen wollte, war so ein bisschen die These AO oder Makler. Oder noch besser AO versus Makler. Ich habe da inzwischen meine Meinung wirklich schon ganz, ganz oft geändert. Ja. Sag du mal deine Gedanken zuerst dazu.
Ich finde, das ist komplett abhängig von der Maklerin oder dem Makler oder dem Vermittler. Das kann man auf beiden Seiten richtig gut machen und richtig gut leben. Also man kann einen schlechten Makler haben und man kann einen guten AOler haben. Also das ist rum wie num.
Ja.
Ich persönlich muss sagen, dass die Maklerschaft natürlich, wenn man das richtig angeht, deutlich mehr Möglichkeiten bietet und auch wirklich kundenorientierter und ganzheitlicher fungieren kann. Richtig. Man muss aber auch die Lust darauf haben, ganz viel Energie und Kraft da reinzustecken. Weil nur wenn ich das mache, kann ich auch wirklich diese Lösung finden. Sozusagen, jetzt immer wieder bei den wissenschaftlichen Arbeiten. Nur wenn ich mich in gewissen Bereichen ganz tief reingrabe, weiß ich auch, wo die tatsächlichen Vor- und Nachteile sind. Wenn ich ein ruhigeres Leben haben will, muss ich wahrscheinlich über eine AO nachdenken. Da muss ich weniger Sachen hinterfragen. Hab ein einfacheres Verwaltungstool in den meisten Fällen. Das kommt auf die Sichtweise drauf an, was man möchte.
Ich glaube, das tatsächlich ist, also für mich sind es immer zwei Punkte. Das ist einmal, möchte ich selbstständig sein oder möchte ich unternehmerisch arbeiten? Und ich sag, ein Selbstständiger ist in der AO besser aufgehoben als im Zweifel in der freien Maklerschaft. Und wenn du unternehmerisch unterwegs sein möchtest, dann kommst du in der Ausschließlichkeit im Zweifel auch irgendwann an deine Grenzen, weil einfach dein HGB-Vertrag vielleicht auch gar nicht mehr zulässt, wie das, was du eigentlich möchtest.
Oder dein Anstellungsvertrag.
Oder dein Anstellungsvertrag.
Ich komme ja zum Beispiel aus einem Anstellungsvertrag in der AO. Da ist das auch nochmal, das ist auch ähnlich. Ja.
Gut, klar, da brauchen wir dann sind wir nochmal einen Tick weiter von unternehmerischen Tätigkeiten im Zweifel dann weg.
Das ist korrekt. Ich
glaube auch, nimm einen sehr guten Makler und nimm einen sehr guten Ausschließlichkeitsvermittler. Dann hat der Makler mit Sicherheit nochmal Zugriff auf mehr Produkte und mehr Vielfalt. Aber ich bin auch als Endkunde sehr, sehr gerne bei einem guten AOler versichert, der sich um mich kümmert, der weiß, dass er in die Premium-Schublade greifen muss. Und dann nimm jetzt den ganz einfachen Privathaushalt. Ob nachher die sehr gute Haftpflicht in der AO 20 Euro im Jahr mehr oder weniger kostet, wäre gar nicht mein Punkt, wenn ich nachher jemand habe, der sich um mich kümmert und der sein Handwerk versteht.
Da gebe ich dir recht.
Ich glaube, dass es oftmals wirklich auch einfach ist und Kunden bei vielen AO-Kollegen besser beraten sind als bei Maklerkollegen, weil einfach der Fahrplan und die Spielwiese klar definiert ist. Ich habe einen Komfort und ich habe ein Premiumprodukt. Und ich komme gar nicht in die Gefahr zum sagen, ich packe irgendwo noch ein Basisprodukt aus, bloß weil ich dann sagen kann, es gibt eine Haftpflicht ab 35 Euro im Monat.
Ja.
Im Jahr.
Was den Bereich angeht, gebe ich dir recht. Jetzt gehen wir aber mal noch eine Ecke weiter, was mir immer mal auffällt. Wenn du in AO bist, dann hast du noch ganz andere Grenzen, meiner Meinung nach. Weil dann fehlt dir vielleicht eine Grundfähigkeitsabsicherung im Repertoire oder es fehlt dir vielleicht ein Taggeld für Selbstständige.
Ja.
Du kannst nur auf einen Tarifwerk in der BU zugreifen, hast sozusagen nur eine Risikovoranfrage. Das heißt, was ich feststelle, wichtige Themen der Existenzabsicherung können oft in der AO nicht gespielt werden, weil da halt wirklich eindimensional gedacht wird. Ich gebe dir recht, 20 Euro in der Haftpflicht, das ist egal, das ist wurscht. Aber kann ich jetzt nur bei einem Selbstständigen das Tagegeld anbringen oder nicht? Oder kann ich eine Grundfähigkeit absichern oder kann ich eine BU absichern? Oder auch eine PKV, habe ich nur eine PKV zur Verfügung und kann sozusagen eine Risikovoranfrage stellen. Das sind Riesenunterschiede. Und da geht es tatsächlich um existenzielle Unterschiede.
1 Million%.
Und da geht's bei mir los, warum ich dann sage, nee, dann möchte ich lieber den größeren Aufwand gehen und möchte lieber Versicherungsmakler sein. Genau, das ist halt wirklich genau der Punkt. Das hat mich dann schon immer auch an der AO gestört, wo dann gesagt wird, wo ich dann gesagt habe, hier, die BU, die wir haben, die können wir nicht vertreiben. Die ist zu schlecht. Mhm. Und dann so, ja, dann mach doch nur Unfall. So, nee, stopp, mach ich nicht. Ich mach keinen großen Unfall und ein Tagegeld, das ist halt keine BU. Das ersetzt das nicht. Genau. Und da denke ich, da sind die größten Unterschiede, wenn es dann wirklich um qualitative Existenzabsicherung geht.
Absolut. Also es gibt ja einen Grund auch, warum ich mich damals für die Maklerschaft entschieden habe. Und das war eben die Vielfalt in Rifos und wirklich dann im Zweifel auch mal ein Spezialprodukt jetzt von irgendwo her zu zaubern, dass das halt damals nicht gab. Deswegen alleine der Hebel der Risikovoranfrage ist einfach für mich dann exorbitant wichtig, was du in der AO nicht darstellen kannst, es sei denn, du hast irgendwelche Ventillösungen, die viele Kollegen haben, die wichtig und richtig sind. Aber ich glaube im Zweifel jetzt auch nicht, das sind, was wo die AO sagen würde, das wollen wir unbedingt, dass unsere Vertreter Ventillösung haben.
Das ist richtig, das kommt auf die AO drauf an. Manche möchten das, manche nicht. Also mir wurde auch mehrfach arbeitsrechtlich gedroht, wenn ich so einen Weg einer Ventillösung gehe, tatsächlich. Noch wichtiger, also nicht noch wichtiger, ähnlich wichtig wie diese existenziellen Absicherungen. Ich bin auch ein Kind der betrieblichen Vorsorge. Ich bin auch noch Betriebswirt für betriebliche Altersvorsorge. Und da finde ich es halt auch wichtig, dass man jetzt nicht nur ein Produkt hat mit einem Fonds in der Altersvorsorge, sondern dass man unterschiedliche Produkte anbieten kann, weil der eine Anbieter hat hier den Vorteil, der andere Anbieter hat dort den Vorteil. Man hat vielleicht auch eine bessere Fondsauswahl und man kann vielleicht auch eine Arbeitskraftabsicherung über die Firma machen. Man kann sich auch noch eine andere betriebliche Krankenversicherung suchen. Also auch dort kann man für das Unternehmen jetzt mal weg von der Privatperson eine viel schönere ganzheitliche Beratung machen, wenn man nicht in der AO steckt. Man kann vielleicht auch ein Zeitwertkonto integrieren. Das geht vielleicht bei einem großen Unternehmen in Deutschland, ein Versicherungsunternehmen, was das alles so ganz gut kann. Aber ansonsten kriegt das die AO eigentlich nicht so richtig hin. Nee, es kriegen sogar zwei hin. Ich denke gerade noch an eine andere Gruppe, die würde das wahrscheinlich auch ganzheitlich hinbekommen. Genau, aber das war auch so ein Grund, wo mir gewisse Bausteine gefehlt haben, was halt ein Makler besser hinbekommt.
Aber ich finde, du hast eine Sache, die dann auch ganz, ganz wichtig ist, jetzt mehrfach erwähnt, du musst halt am Ball bleiben und du musst dich fit halten. Also bei mir ist aktuell Stand, ich würde gerne einen kleinen Maklerbestand übernehmen von einem Kollegen, der jetzt Mitte 70 ist, jetzt aber mehrfach quasi schon gesagt hat, wir verschieben nochmal um ein Jahr, er lässt es quasi noch, ich nenne es mal auslaufen. Und das ist ja der Moment, wo quasi einfach irgendwo ja dann Kunden auch mit Kundenschicksale mit drin hängen, bei jemandem, der sagt, ich möchte mich gar nicht mehr aktiv kümmern, ich möchte mich auch nicht fit halten, sondern ich lasse es auslaufen, weil ich einfach nochmal ein Jahr die Bestandsprovision möchte. Die Gefahr ist natürlich schon einfach auch real, dass wenn du dich nicht weiter fortbildest, dass wenn du nicht up-to-date bleibst, dass das Handwerkszeug, das du als Makler hast, da dann schon deutlich mehr Schaden verursachen kann, wie wenn du jetzt in einer, sag mal, guten AO bist, wo halt einfach die Zeit dich entweder sagt, hey, bis 67 und dann ist Schluss, oder aber einfach auch die Produkte, die du anbieten kannst, austausch.
Ja. Was ist deine Frage dazu oder was einfach nur eine Aussage?
Das war einfach nur eine Aussage, um quasi, ich liebe es ja, Makler zu sein. Ich habe es ja bewusst einfach ein bisschen mehr die AO-Brille aufgesetzt, um so ein bisschen zu diskutieren, nenne ich es mal. Aber mir ist quasi hier im Gesamtkontext einfach immer nur wichtig zu sagen, Ich glaube, wenn du ein sehr guter Makler bist, dann kannst du damit Champions League spielen. Ich glaube aber, die Kunden, die zu dir und zu mir kommen, kommen im Zweifel nicht nur zu uns, weil wir Makler sind, sondern aufgrund persönlicher Nasenfaktoren. Also
das ist richtig. Ich denke, 95% unserer Kundinnen würden auch so mit uns arbeiten, wenn wir in der AO arbeiten. Das ist halt wirklich
oder 90%.
Richtig, absolut, da ist. Absolut. Die meisten kennen ja nicht mal den Unterschied zwischen dem Versicherungsmakler und Versicherungsmittler. Genau, die meisten kennen den Unterschied gar nicht. Das ist wirklich so. Das ist eine persönliche Sache. Aber ja, aber ich finde, das Alter, was du gerade eben erwähnt hast, ist komplett auch wieder personabhängig. Ich glaube, es gibt auch noch Leute, die sind mit 72, 73 so fit und so in dem Thema drin. 100%. Warum nicht? Wenn aber die Einstellung da ist, ich lasse das mal auslaufen, um noch ein bisschen Kohle abzugreifen, dann finde ich das natürlich echt ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, dann ist auch immer die Frage, wie sehr werden überhaupt noch irgendwelche Vorgänge nachgehalten? Ist man da noch hinterher überhaupt? Ja. Das ist dann noch eine andere Frage.
Ich mache einen Haken an das Thema und stell dir die nächste Frage. War es deine beste berufliche Entscheidung, dich als Makler mit zwei Kollegen selbstständig zu machen?
Ja. Es gab noch eine andere sehr gute berufliche Entscheidung, die ich mal getroffen habe. Ich schwanke zwischen den beiden. Und die sind beide bei mir ganz weit oben.
Durch das, dass du gezögert hast, hätte ich dich sowieso gefragt, was der Grund des Zögerns ist. Daher, mal bitte beides.
Also aus Kundensicht ist das auf jeden Fall diese Entscheidung. Ich habe ja vorhin erwähnt, ich war 5, 6 Jahre sozusagen Teamleiter, also Organisationsleiter hieß das bei der DBK, habe so ein kleines Team geführt, habe aber gemerkt, wie nicht zufriedenstellend diese untere Führungsstufe der DBK war und habe mich dann irgendwann mal entschieden, ich möchte das nicht mehr tun, sondern ich möchte mich auf die betriebliche Altersvorsorge spezialisieren, die ich eh schon die ganze Zeit nebenbei gemacht habe. Mhm. Das heißt, ich habe einen Wandel innerhalb der DBK vollzogen vom Organisationsleiter zum Spezialisten für betriebliche Altersvorsorge. Und dieser Step war auf jeden Fall ein sehr, sehr intelligenter und schlauer Step für mich, denn ich habe meine Arbeitsbelastung wahrscheinlich um 40% reduziert und habe meinen Verdienst einfach verdoppelt. So, das war damals ein sehr, sehr schlauer Step, der mich sehr entlastet hat und mich sehr glücklich gemacht hat.
Es ist geil, ich muss hier geschwind dazwischen. Ich habe diese Woche zwei Folgen aufgenommen. Das bedeutet, die Zuhörer oder du, der jetzt den Podcast hörst, hat quasi vor 3 Wochen die Folge mit dem lieben Francesco von Noli/Private Health Club gehört. Und er hat quasi wirklich vorgestern, als wir aufgenommen haben, zu 100% mehr oder weniger dasselbe gesagt wie du. Arbeitsbelastung runter, Verdienst hoch und Spezialisierung, die einem irgendwo dann, nenne ich mal, Spaß gemacht hat oder weitergebracht hat. Sich das festlegen quasi auf ein Kernthema.
Ja, ist richtig. Ja, und wenn ich das, wenn ich das aus der Brille betrachte und sozusagen jetzt den Wechsel von der AO in die Wagnerschaft sehe, muss ich dann erstmal rational sagen, okay, ich habe jetzt erstmal meinen Arbeitsaufwand wieder nach oben gehauen und habe meinen Verdienst erstmal ein kleines Stück wieder nach unten gelenkt. Hab aber einfach noch eine größere Erfüllung, was meine Arbeit angeht. Und deswegen mache ich das auch gerne, natürlich auch mit dem Hinblick, man baut sich jetzt selber was auf. Man hat einen Bestand, man hat eine Firma, die darf man auch nicht vergessen. Die ist ja wertig. Ich hatte ja früher in der AO noch nicht mal eine Bestandsprovision. Ich habe nur von AP gelebt. Das heißt, es ging halt immer wieder, jede Woche, jedes Jahr immer wieder von Null los. Immer wieder Startnummer. Das ist ja natürlich jetzt was anderes.
Das ist ja dann schon so, da klopft man dir auf die Schulter und sagt, herzlichen Glückwunsch, geilste Jahr ever 2018, 1.1.2019, also lass uns wieder bei Null anfangen.
Ja, ist richtig so. Meistens ist es ja auch noch so, wenn man ein richtig starkes Jahr hatte und ich war ja sehr stark in dem Bereich Altersvorsorge aktiv, bin ich ja immer noch, aber damals noch mehr. Dadurch, dass die biometrische Absicherung jetzt nicht so die beste ist bei meinem ehemaligen Arbeitgeber war ich halt sehr viel in der Altersvorsorge unterwegs, in der betrieblichen Altersvorsorge. Es passiert natürlich, dass Menschen Verträge beitragsfrei stellen, kündigen, unterbrechen. Das heißt, hat man ein gutes Jahr, kommen auch mal schnell irgendwann mal Stornos rein. Ja, und die oft war es dann so, man hat dann musste da erstmal aus einem riesen guten Jahr im Januar mit einem Minus starten und hat das ja als Minus bekommen. Das heißt, man muss erstmal aus einem Loch wieder rauskommen. Also es wurde nochmal verstärkt, dieses Problem mit einem Nullstart. Ja, das gab's auch.
Cool. Das heißt, wir sind jetzt auf meinem roten Zeitstrahl irgendwo in den Gründungsschuhen der Finanzstube.
Okay.
Gab es hier was, wo du sagst, es gibt drei Tipps an junge Makler, die sie unbedingt umsetzen sollten, wenn sie starten? Und gibt es auf der gleichen Seite drei Sachen, wo du sagst, ich bin richtig in die Scheiße getreten und macht's bitte anders?
Ja, das gibt's auf jeden Fall. Das gibt's auf jeden Fall. Ich würde jetzt mal sagen, auf jeden Fall erstmal Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Und das war das Wichtigste, was ich gemacht habe, dass man halt einfach mitkriegt, wer ist gut unterwegs, wer hat sich ein cooles Maklerunternehmen aufgebaut, wo will ich vielleicht hin, will ich alleine Makler sein, will ich ein Team haben. Es gibt ja die Einzelkämpfer bei den Maklern und Maklerinnen, die wir kennen. Es gibt aber auch die, die sich ein Unternehmen aufgebaut haben. Mhm. Das heißt, erstmal rauszufinden, was für einen Makler möchte ich überhaupt sein? Möchte ich der Unternehmer sein oder möchte ich der Selbstständige sein? Mhm. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, dann am besten so, ich sag mal, wie Vorbilder suchen oder halt sich mit den Maklern, und die meisten haben auch Bock, sich auszutauschen, absolut, zu fragen, was will ich tun? Und mit dem mitlaufen, was hast du gemacht, um so zu werden? Was hast du für Tipps, dass man da nicht von Null startet? Sich von Anfang an Gedanken machen, möchte ich mit Direktanbindungen arbeiten oder möchte ich mit einem Pool arbeiten? Mit welchem Pool will ich arbeiten? Möchte ich mich spezialisieren? Möchte ich breit aufgestellt sein? Das sollte man unbedingt sich vorher überlegen. Am besten auch gleich von Anfang an mit einem CRM arbeiten. Einmal eingearbeitet, wird es halt nicht so schwer, mal später das reinzuarbeiten. Also mit einem, nicht nur mit einem Verwaltungsprogramm, sondern auch mit einem Programm, was mitdenkt, was dich erinnert. Weil es wird irgendwann einfach zu viel. Es wird einfach zu viel und man vergisst Dinge. Und das ist halt, dass ein CRM bringt.
Würdest du sagen, man braucht direkt zum Start schon wirklich ein vollständiges CRM wie Zoho One, HubSpot, Salesforce? Nö. Oder tut so eine Geschichte wie Meistertask, Notion einfach zum Start, dass du Kanban-Boards hast, die du abarbeiten kannst?
Man kann, also es reichen auch To-Do-Listen, also sowas, das reicht auch. Aber was ist denn, wenn du halt irgendwann mal dir schon ganz schön ein paar hundert Kunden aufgebaut hast? Und willst dann ein CRM machen, dann, das heißt, du musst ja dann wieder ganz viel Arbeit reinstecken, um das dann alles zu importieren. Und warum nicht gleich machen? Dann hast du alles.
Kostenfrage?
Kostenfrage, aber so ein Zoho ist ja nicht teuer.
Absolut. Also ich sag mal, so starten, Fuffi im Monat pro Nase. Aber bis es mal eingerichtet ist, musst du entweder Zeit investieren oder Geld draufwerfen.
Das ist richtig, ja. Ja, hast du recht. Ja, man, aber vielleicht auch schon Gedanken drüber machen. Der eine hat Bock da drauf gleich, der andere nicht. Also, es spart viele Dinge. Es spart Vergessen.
Absolut. Also, wir sind ja gerade wirklich jetzt dabei, Zoho One zu implementieren und auch vollständig zu nutzen. Das heißt wirklich auch so Sachen wie Google Workspace, Kalender, Google Drive, E-Mail-Adressen, AD. Wir ziehen alles auf Zoho um. Und es ist schon echt, wenn du mal 7 Jahre lang E-Mails umziehen musst von A nach B und wenn du deinen Kalender dann eine Zeit lang doppelt pflegen musst und dann auch noch Kundendaten umziehen, es ist schon wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig anstrengend.
Und deswegen sage ich lieber vorher dran denken, weil, also wir haben auch den Fehler gemacht. Wir haben es ordentlich. Wir haben da Insellösungen. Wir arbeiten mit einer MVP. Wir arbeiten mit To-Do-Listen, mit Erinnerungen, mit Aufgaben, aber ja.
Also, bin bei dir, wenn ich heute zurückdenke und weiß, wie sich meine Versicherungsmaklerkarriere 7 Jahre später entwickelt, wäre ich damals schon mit einer GmbH und Co. KG gestartet. Hätte von vornherein quasi ein CRM und ein MVP gemacht. Hätte von vornherein quasi eine Zielgruppe festgelegt, Prozesse gebaut und auch bewusst zu Kunden Nein gesagt. Aber es war einfach ein Lernprozess.
Jetzt hast du gerade sehr schön zusammengefasst, was ich einem jungen Makler oder einer jungen Maklerin raten würde, am Anfang zu tun. Das sind, glaube ich, so die 4, 5 wichtigsten Punkte. Ja. Plus das ist Netzwerken und sich mal Beispiele holen, wie man das erfolgreich aufbaut.
Absolut. Ja. Ich bin damals auf einer meiner ersten größeren Versicherungsveranstaltungen bin ich zu Martin Margowski. Geiler Typ. Mhm. Ich glaube, ihr zwei kennt euch auch. Ich habe zumindest mal ausgetauscht. Weiß ich noch, weil wir haben da mal drüber geredet. Dogfers, Hunde.
Ja, den kenne ich. Cool, ja. Den haben wir schon ausgetauscht, ja.
Ja, und Tobi Bierl, wo ich zu beiden hingelaufen bin, gesagt habe, ich bin Fanboy. Mögt ihr mit mir mal ein Bier trinken?
Jawohl, so ähnlich habe ich das mit Tobi auch gemacht, ja. Und auch mit ein paar anderen auch, ja.
Und wie du vorher erzählt hast, die Jungs und Mädels, die was drauf haben in unserer Branche, wenn sie Zeit haben und du wertschätzend bist, habe ich noch nie erlebt, dass sich da einer nicht mit dir ausgetauscht hat und Tipps gegeben hat. Und das ist einfach eine der wahnsinnig coolen Entwicklungen, die ich bei uns in der Branche sehe. Dass vor allem die was drauf haben, das auch gern weitergeben.
Richtig, richtig. Ich habe noch einen ganz wichtigen Tipp, den ich schmerzhaft selber erleben musste. Ich habe festgestellt, in der AO wird oft bei den Gesundheitsfragen nur sozusagen mit bestem Wissen und Gewissen sozusagen beantwortet. Mhm. Und es werden sich nicht ganz so häufig Arztakten gezogen, um mal wirklich genau zu schauen, was für eine Diagnose drin steht. Wenn es dazu kommt, dass man dann vielleicht mal eine Zahnzusatzversicherung oder ähnliches mit Gesundheitsfragen ändern möchte, dann auf jeden Fall, egal wie überzeugt man ist, auf jeden Fall immer erstmal den anderen Antrag fertig machen, bevor man einen kündigt, weil wenn man dann doch irgendwann anfängt mit Arztakten zu arbeiten, stellt man fest, ach du großer Gott, hier stehen ja ganz andere Dinge drin, als die Person mir erzählt hat. Oder als die Person weiß, das ist halt wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Better safe than sorry, also erstmal wirklich alles in trockene Tücher bringen, bevor man irgendeinen Fremdvertrag kündigt.
Wie ist eure Philosophie, wie ist deine Philosophie, was Arbeiten mit Krankenkassenauszügen, Krankenkassenärztliche Vereinigung angeht?
Ah, da gibt's ja diese zwei Wege.
Es gibt zwei gute Wege.
Richtig. Tatsächlich ist es so, dass wir in fast allen Fällen die Patientenquittung von der Krankenkasse holen. Mhm. Plus, wenn wir dann sehen, es gibt problematische Diagnosen in den Patientenquittungen, eine Selbstauskunft einholen und noch Arztberichte oder Krankenhausberichte. Diesen Weg gehen wir. Das ist auf jeden Fall anstrengend. Es dauert länger. Also das ist dann so, dann ist man halt für einen BU-Antrag, dauert es halt meistens so 2, 3 Monate, bis man den dann wahrscheinlich mal durch hat oder einen PKV-Antrag.
Ja.
Genau. Es gibt ja noch die andere Ansicht, die sagt, lieber nicht einholen, weil man weckt schlafende Hunde. Die Leute wussten ja gar nicht, dass sie einmal zum Arzt gegangen sind und haben gesagt, ich bin erschöpft auf Arbeit, ich will mal eine Woche zu Hause bleiben und der Arzt haut halt eine F-Diagnose rein wegen Belastungsstörung. Der Mensch hätte nie gedacht, dass er eine psychische Diagnose drin hat, weil er halt aufgrund von einer Belastung auf Arbeit oder weil er vom Festival gekommen ist oder keine Klausur schreiben wollte.
Klassiker.
Ja, genau. Ist so. Wir arbeiten es lieber auf. Dann wird halt was dazu geschrieben, warum die F-Diagnose drinsteht. Oder da wird der Arzt halt nochmal kontaktiert, dass er nochmal ein Standing gibt. Lieber so, als im Leistungsfall Probleme haben, sind wir der Meinung.
Absolut. Es ist ja dann, also von meiner Philosophie ist es ja dann oftmals so, dass ich sage, wahrscheinlich wird es keinen Ärger geben und du wirst trotzdem deine BU-Rente bekommen, wenn es so eine einmalige Diagnose drinsteht. Ja. Aber wollen wir streiten oder wollen wir relativ schnell Sicherheit haben, dass wir es jetzt lieber aufarbeiten und es dann funktioniert?
Korrekt.
Es ist spannend. Ich hatte gestern, wir haben uns trotzdem beides Male dafür entschieden, die Krankenkassenakte zu ziehen. Erste Kundin, wahnsinnig gut informiert. Die hat mir quasi sagen können, wie viele Tage sie AU war vor 13 Jahren wegen einer Erkältung. Also das heißt quasi wirklich, die hatte einen Plan. Und da war wirklich so, wo ich kurz innerlich gezuckt habe, zum sagen, okay, wer weiß, dass er vor 13 Jahren 3 Tage krank war und bei welchem Arzt er war und welche Medikamente er genommen hat. Ja. Dem traue ich zu, dass das Ding so vollständig ist, dass da gar keine, also soll den Arzt eine falsche Diagnose drin haben, dass wir trotzdem die Antragsfragen jetzt so beantworten können, dass die Versicherung sieht, hey, wir haben alles wirklich nach bestem Wissen und Gewissen angegeben und nicht einfach nur Nein angekreuzt, dass es funktionieren könnte. Haben aber trotzdem gesagt, wir haben es nicht eilig, lass uns einfach nochmal Krankenkasse anschreiben und nebeneinander legen, passt alles und falls eben was nicht passt, erklären wir es. Kunde 2 war, ich hatte noch nie was. Letzte 5 Jahre gar nichts. Dann habe ich halt so ein bisschen gepiekst, so Beispiele gemacht, Rücken, Schulter. Ah ja, einmal hat er sich die Schulter verzogen, war beim Orthopäden. Sag ich, okay, müssen wir angeben. Mhm. Sagt er, und Weisheitszähne hat er letztes Jahr rausgekriegt, war er auch eine Woche krank. Sag ich, ist überhaupt nicht schlimm, müssen wir aber auch angeben. Ja. Und irgendwann kam er dann, kam seine Mama ums Eck und sagt, aber du hast schon eine Mandelentzündung letzte Woche gehabt. Sagt er, nee, nicht letzte Woche, schon einen Monat her. Sag ich, okay, hast du das öfters? Oder sagt er, ja, so 2-3 Mal im Jahr habe ich eine Mandelentzündung. Sag ich, okay, jetzt sind wir an dem Punkt von, du hast mir definitiv mehrfach geschrieben, gesagt, du hast gar nichts, noch nie gehabt, du bist kerngesund, hinzu, wir haben 3-mal im Jahr eine Mandelentzündung.
Ja.
So, und jetzt kann ich ehrlicherweise, ich glaube, Weisheitszahn-OP ist kein Stress. Kriegt man verargumentiert, völlig okay, wenn du da 3-4 Tage krank bist. Dass du einmal vor 3 Jahren beim Orthopäden warst, weil du dich verhoben hast, müssen wir angeben, wird nachher wahrscheinlich auch kein Stress sein. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht einschätzen, was eine Versicherung sagt, wenn du 3-mal im Jahr seit 10 Jahren eine Mandelentzündung hast. Ob da irgendwas im Argen liegen könnte, was wir beide gar nicht wissen, weil es halt dann, wenn es einmal eine Mandelentzündung wäre, wahrscheinlich auch stressfrei wäre. Wahrscheinlich auch beim 2. Mal, aber wenn es halt 20 Stück in 10 Jahren sind, dann ist es definitiv was, was wir angeben müssen, weil es dir sonst auf die Füße fallen könnte im Leistungsbereich.
Ja, das ist richtig. Das klingt ja schon nach einer chronischen Erkrankung tatsächlich fast. Ja, so. Ja. Was ich dann teilweise jetzt aber auch schon mache, ist, dass ich die Gesundheitsfragen den Interessenten zukommen lasse. Und sage, schau dir mal an, was die alles wissen oder was wir wissen wollen, was die wissen wollen.
Ja.
Und wenn du es genau alles weißt, gerne, let's go. Wenn du dir zu 100% sicher bist und kannst du zu 100% beantworten, ist natürlich in den meisten Fällen nicht der Fall. Ab und zu hat man auch Ärzte oder Ärztinnen, die das tatsächlich wissen. Das ist dahingehend nochmal ganz cool. Ansonsten sage ich, sobald du es nicht komplett weißt, holen wir die Patientenquittung als Hilfe.
Ja, und hier war tatsächlich, wir schicken immer einen Bogen raus, dass wir einfach mal eine Grundlage haben, mit dem ich mit dem Kunde reden kann, dass ich weiß, ist er informiert, hat er einen Plan.
Das machen wir auch,
grob langhangeln. Ja. Wir wissen, glaube beide, das Ding kannst du schon nicht nehmen und so der Versicherung schicken. Das darf auch gar nicht das Ziel sein, aber du hast einfach mal eine Startebene.
Richtig.
Und da war tatsächlich so, es war halt bei allem Nein angekreuzt. Alles nein. Und dann im Gespräch, wenn du so ein bisschen bohrst, dann kommen die Geschichten halt doch raus. Und deswegen ist es, glaube ich, auch bei den Menschen, die halt sagen, nee, ich hatte nichts, manchmal genauso wichtig, die Patientenakte zu ziehen, weil man manche Sachen dann einfach vergisst, weil man es für sich selber als nicht wichtig oder nicht schlimm identifiziert.
Ja.
Aber da war mir völlig klar, nachdem er schon gesagt hat, bei allem nein, ich werde definitiv die Patientenakte ziehen, weil es kann irgendwo was sein. Und jetzt war es halt doch deutlich mehr wie erwartet.
Ja, also solche Erfahrungen machen wir auch ständig. Wir haben ja auch extra die Franzi bei uns, die macht dann eine richtige Aufarbeitung der Patientenquittung und der Angaben von den Kunden. Geht dann mit den Kunden nochmal ins Gespräch. War denn wirklich hier diese Diagnose? Was haltest du denn da? Also wir machen da auch eine sehr, sehr umfangreiche persönliche Aufarbeitung. Tatsächlich haben wir extra die Franzi dafür eingestellt, die mit einem medizinischen Background kommt und nicht so. Also auch kein Vertrieblichen. Man erwischt sie ja vielleicht auch manchmal selber. Also man kennt das so aus der AU, lässt man dann vielleicht doch mal eine Formulierung bei der Diagnose weg oder vielleicht nochmal ein Detail. Das macht halt die Franzi nicht. Sondern da wird es halt einfach sehr, sehr ehrlich und klar aufgeschrieben.
Du meinst, da schlagen in ihr keine 2 Herzen, das Vertriebsherz und das medizinische Herz, sondern es gibt halt nur 1.
Richtig, richtig. Mhm. Es gibt halt nur dieses Herz der akkuraten Aufarbeitung. Richtig. Mhm. Richtig.
Ja, und das ist ja, was ich manchmal wirklich erlebe. Ich glaube, das kennen wir beide auch. Du hast im Zweifel bei uns mit einem Abschluss kannst du so viel Geld verdienen, dass du einen guten Monat hast. Gerade jetzt als Einzelmakler ohne Fixkosten.
Ja, und, ja, als Einzelmakler, ja.
Ja, und wenn du dann, gibt ja wahnsinnig viele, und wenn dann natürlich dir der Arsch auf Grundeis geht und jetzt die Möglichkeit hast, eine PKV zu schreiben oder halt auch nicht, und du dann die Entscheidung triffst, nee, das müssen wir nicht abgeben, weil du es machen musst, weil du die Kohle für dich selber brauchst, dann ist da halt das falsche Herz das gewonnen hat oder der Teufel auf deiner Schulter.
Das ist richtig, das ist die komplett falsche Herangehensweise an das Thema.
Ja. Weiß die Person im Zweifel dann auch, aber ich glaube, das ist manchmal dann einfach eine Entscheidungsgrundlage, die dann, ja.
Naja, wenn die eigene Existenz daran hängt, dann ist das nochmal eine andere Nummer, das ist korrekt.
Absolut.
Oder die eigene Gier, kann ja auch noch passieren.
Die eigene Gier?
Die eigene Gier, wenn man gierig ist.
Ach, die Gier, ja, die eigene Gier, ja, okay, ja, verstanden. Ja.
Das kann auch passieren. Ich glaube, das gibt es in vielen Vertrieben, auch in unserer Branche.
Gier frisst überall Hirn. Ich glaube, das ist leider gerade das einfach menschlich.
Ich habe BU-Anträge gesehen, auch von Maklern, also jetzt gar nicht mal von AO oder irgendwas, auch von Maklern. Alles mit Nein angekreuzt. Ich kannte die Person, gefragt. Ja, ich war letztes Jahr zur Kurbericht gezogen. Und ist dir ist klar, was, so, wenn man zur Kur will, wie viele Diagnosen man braucht. Genau. Und das war nicht das Einzige. Also es war so es wurde extra einen Anbieter genommen mit nur 3 Jahre ambulant und 5 Jahre stationär. Aber wenn letztes Jahr eine 4-wöchige Kur war und, keine Ahnung, noch eine Physiotherapie gelaufen ist oder so, dann in den letzten 3 Jahren und das nicht angegeben wird, wird es tatsächlich schwierig.
Dann ist tatsächlich auch egal, ob 3 oder 10 Jahre gefragt wird, gell?
Ja, und das war ein typischer Fall. Wir machen das jetzt mal schnell durch und nach 10 Jahren ist ja eh alles gut. Wird dann nicht mehr nachgefragt. Da hat die Gier eingesetzt statt im Gehirn.
Krass. Gibt es sonst noch bei euch in der Finanzstube, um wieder den zurück zum roten Faden zu kommen, Sachen, wo ihr sagt, ist uns wichtig, machen wir so, entspricht quasi unseren Werten, unserer Ideologie. Aber irgendwo, weißt du, was du sagst, sind wir special, anders?
Ich würde jetzt mal sagen, das sagen echt viele, wir wollen tatsächlich irgendwo auf einer Augenhöhe kommunizieren, dass die Menschen verstehen, was sie haben. Das ist vielleicht gar nicht so special anders. Da gibt es viele, die das wirklich gut machen und den Weg wollen wir auch mitgehen. Was bei uns vielleicht ein bisschen special ist, ist unsere Breite, also diese Spezialisierung auf dieses breite Spektrum, dass wir halt ich habe einen Wohntraum und rede mit Willi und über die Finanzierung, rede mit Andreas über Ausgestaltungen in Verträgen oder über Steuern im Zusammenhang mit Immobilien und komme dann irgendwann zum Remi, um meine Existenz, um meinen Todesfall, um das Haus abzusichern. Beziehungsweise komme dann nochmal zu Sascha, um das Haus abzusichern. Das heißt, wir haben zum Beispiel in dem Bereich nur eine komplette Wertschöpfungskette, wo die Leute sagen, ey krass, ich krieg halt hier aus einem Versicherungsbüro sozusagen, im Büro, von ich will mein Haus verkaufen oder finanzieren, bis zu, wie kann ich sozusagen mein Einkommen absichern, damit ich es mir auch mein restliches Arbeitsleben leisten kann. Alles aus einer Hand. Das wird uns oft gespiegelt, dass das wirklich sehr, sehr positiv gesehen wird. Und dass das halt auch nicht eine Person macht, sondern dass das dann halt einfach von Spezialisten zu Spezialisten geht. Das denke ich, eine coole Variante.
Tobi ja. Bierl würde quasi es das erste Haus nennen.
Das erste Hausprinzip, ja, richtig. Das ist korrekt.
Ist aber auch so. Also, ich glaube, ich habe letztens an einer Umfrage teilgenommen mit Daniel, der quasi junge Makler befragt hat, wie sie den Markt der Zukunft sehen und wie so die Entwicklungen sind. Und ich glaube, der Einzelmakler mit dem Bauchladen wird es wahnsinnig schwer haben zu überleben. Der Einzelmakler, der externe Netzwerke aufbaut und Kooperationen schließt, das Wort hat mir gerade gefehlt, kann wunderbar überleben, indem man sagt, hey, ich kann 2 Sachen oder 3 Sachen. Für den Rest habe ich jemanden und wir arbeiten uns dazu. Oder aber wenn du quasi dein eigenes Haus auf mehrere Säulen stellst, dann sagen wir haben intern quasi die Spezialisten. Aber es glaubt dir kein Kunde mehr, dass du alles kannst.
Nee, das kannst du vergessen. Das wird nichts. Also nicht bei dem Angebot an Sparten, an Tarifen, an Anbietern, auch an der ständig sich ändernden Welt, das ist halt, das kriegt keiner geleistet. Also vielleicht geht das irgendwann mal mit KI. Vielleicht ist das möglich, ein Alleskönner zu werden mit Hilfe von KI. Das kann sein, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Weil man braucht Kontakte zu den Versicherern. Man braucht so ein tiefes Fachwissen. Gut, das Wissen geht vielleicht über die KI. Aber gerade so die Kontakte, wie kriege ich eine schnelle Refo durch? Wie kriege ich vielleicht mal einen Sonderfall durch? Da wird es dann scheitern.
Es ist ja, ich erzähle es, glaube ich, fast in jeder Podcast-Folge. Ich wurde eine Zeit lang nur belächelt, so nach dem Motto, arbeitest du überhaupt das oder bist du nur auf irgendwelchen Veranstaltungen? Wo ich sage, ja, war mit Sicherheit vielleicht eine Zeitweise zu viel, dass ich zu viel unterwegs war und zu viel Netzwerk gemacht habe. Wenn ich jetzt aber das Ganze auch wieder in der Retroperspektive angucke, die Türen und Möglichkeiten, die ich habe, dass wenn Sachen nicht funktionieren oder irgendwann mal wirklich was Wichtiges und schneller gehen muss, dass ich immer jemand habe, den ich anhauen kann, dass es halt funktioniert, ist inzwischen bares Geld wert und hat sich gelohnt, 3,5 Jahre quasi gefühlt alle 2 Wochen durch Deutschland zu tingeln.
Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Bei mir war es vielleicht das erste Jahr extrem doll. Es wird jetzt auch, oder die ersten 2 Jahre, aber tatsächlich ist es super, dann zu wissen, ich habe ein Telefon, die und die Person für das und das Thema. Das ist tatsächlich auch sehr, sehr, sehr viel wert.
Absolut. Und ich glaube, klassisches Beispiel bei einer Refo, wenn du einen eigenen Risikoprüfer hast oder viel mit einem Risikoprüfer zusammenarbeitest, schwarze Sachen werden niemals weiß. Aber wenn derjenige weiß, du arbeitest sauber, wie du arbeitest, du machst einen guten Job, dann werden Sachen, die vielleicht im Graubereich sind, bei dir noch mal einen Tick eher weiß, wie dass du 4 Fragebögen bekommst und noch 2 Arztberichte brauchst.
Ja, und es geht schneller. Das ist halt noch so eine Sache. Man muss nicht 2 Wochen warten, bis man ein Votum bekommt. Ja, das ist halt auch so eine wichtige Sache. Ja,
ist so. Ist so.
Gebe ich dir recht.
Remi, ich hab meine To-Do-Liste durch.
Oh, super. Das freut mich.
Sag mir noch,
bist du zufrieden mit dem Gespräch?
Ich bin zufrieden. Wir können, was mir auch noch aufgeschrieben haben, was ich ganz cool finde. Ich würde dir jetzt noch deine eigenen Fragen vor die Füße werfen. Zumindest die ich von mir ausgewählt habe.
Okay. Ach so, hast du nicht gesagt, wir machen noch eine Blitzrunde am Ende? Oder war das die Blitzrunde am Anfang?
Nee, ich denke, dass das jetzt quasi jetzt die Blitzrunde wäre.
Na perfekt. Na komm, let's do it.
Also. Wir fangen mit dem Thema an, wo ich wirklich niente nada null Plan habe. Die Top 3 der No-Gos in der betrieblichen Altersvorsorge.
Die Top 3 der... Ah, okay. Das erste sind zu hohe Kosten. Das zweite sind Tarife, die rein nur auf Garantien sozusagen basieren, also nur im Deckungsstock finanziert sind oder angelegt sind. Und die dritte Sache ist, eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen, wenn man aber eigentlich den Bedarf nach einer Flexibilität hat und gegebenenfalls zwischendurch mal das Geld ran möchte. Das sind die 3 No-Gos für mich.
Ich kann es leider nicht ergänzen, da ich, wie gesagt, null Plan habe und auch deswegen die Finger davon lasse.
Kannst dich gerne bei mir melden, wenn du mal jemanden hast.
Klingt gut. Ich habe ja gerade es auch rausgefunden. Ich habe ja vorher mal Google Maps aufgemacht und für mich war Jena quasi ungefähr auf der Höhe von Dresden. Und jetzt habe ich dann tatsächlich festgestellt, es ist wirklich sehr zentral und Magdeburg ist auch weiter im Westen, als ich erwartet habe. Magdeburg wird bei uns Handballern immer so als Ostmannschaft verkauft. Aber so richtig tief, also weißt du, es ist ja nicht jetzt am östlichen Rand Deutschlands.
Das ist korrekt, das ist schon eher mittig. Ich wusste gar nicht, dass du Handballer bist, ich dachte, du bist Footballer.
Ja, dafür hat es ja nie wirklich gereicht, dass da eine Karriere stattgefunden hat, aber beim Handball konnte ich zumindest immer so ein bisschen auf einem guten Niveau mitspielen.
Ja. Und ich bin ja hier in Weimar, also sozusagen nur 13 Minuten mit dem Zug von Erfurt weg. Und Erfurt ist mittlerweile der ICE-Knotenpunkt in Deutschland. Das heißt, anderthalb Stunden nach Berlin, 2 Stunden nach München, 1 Stunde nach Nürnberg. Also wir sind ja schon sehr gut gelegen.
Ja, okay. Das ist ein gutes Bahnnetzwerk mit wenig Umsteigen, wenn du irgendwo los willst, ist alles wert. Ich habe nochmal, welche Diagnose oder welche Erkrankung war für dich eigentlich immer, wenn du sie gesehen hast, so, ja, ist gar kein Stress, wird schon funktionieren, also wirkt irgendwo harmlos, fliegt dir dann aber nachher bei einer RIFO in BU oder PKV um die Ohren, weil es für einen Versicherungsanbieter doch ein deutlich größeres Risiko ist, als man denkt.
Boah, das ist eine saugute Frage.
Ich kann dir Zeit zum Überlegen kaufen, indem ich dir meine Antwort gebe.
Also erzähl mal, ich wollte gerade mal wissen, was du so sagst.
Ja. Hatte ich zweimal den Fall, dass es Herpes am Auge.
Okay.
Es ist nicht wie quasi normaler Lippenherpes, sondern es gibt da irgendwie diese Querverbindung, dass Herpes am Auge quasi eine Infektion im Rückenmark verursachen kann.
Okay.
Und deswegen ist es tatsächlich ein riesiger Mischt. Jemand, der das quasi erst vor kurzem hatte oder schon öfters hatte, ohne Ausschluss zu versichern.
Ah ja.
Für mich war das, als ich das aufgenommen habe, so ja, stressfrei.
Ja, ja, verstehe ich.
War nicht stressfrei.
Ja, okay, ich habe was. Ganz aktuell so eine Pigmentstörung, nennt sich Weißfleckenkrankheit. Hat eigentlich gar keinen, also man hat dann so an der Hand oder so eine leichte Pigmentstörung, weiße Flecken, kriegt dafür eine Creme, das war's aber auch, ist da gar keine Behandlung, sonst ist nur Ablehnung in der PKV.
Wird die Krebs gewertet oder was?
Ich weiß es tatsächlich nicht genau gerade. Ich bin gerade noch versuchen, um rauszufinden. Aber tatsächlich kommen da bei fast allen Ablehnungen bei einer sogenannten Weißfleckenkrankheit. War mir auch nicht bewusst, weil die Person ja auch nicht in Behandlung ist oder gar nichts. Ja, richtig. Okay. Aber wer weiß, was daraus passieren könnte. Das ist ja immer diese Sache. Wir kennen ja die Statistiken nicht und den medizinischen Background nicht, was das tatsächlich auch mal bewirken könnte.
Wahrscheinlich ist es so, 95% werden nie Probleme haben, aber die 5%, die Probleme haben, da könnte es dann halt richtig doof laufen.
Richtig, genau. Reicht dir das? Oder muss ich mir noch einen überlegen?
Nö, das passt. Ich mache gerade in dem Themenbereich weiter. Thema Krankenakte. Was ist das Wildeste, was du jemals in einer Krankenakte gesehen hast, wovon der Kunde nichts wusste?
Das fällt mir sofort ein. Das war die Diagnose Bildung eines zweiten Geschlechtsorganes.
Okay. Was hat der Kunde dazu gesagt oder wie kam es da dazu?
Warte mal, das hat gerade kurz gestockt bei dir. Was der Kunde gesagt hat, wie es dazu kam.
Was der Kunde gesagt hat oder was nachher die Erklärung von dem Ganzen war?
Ja, der Kunde die Kundin wusste das gar nicht. Das hat halt Frauenarzt-Gynäkologe reingeschrieben, aber das hat halt einfach nicht gestimmt.
Also
das war halt einfach eine Diagnose, der drin stand, die aber sozusagen die Kunde wusste gar nichts von und es hat nie stattgefunden.
Einfach. Ja, weil manchmal ist es ja auch so, ich finde, gerade es Diagnosen von Frauenärzten, wenn man die das erste Mal liest, klingt es immer wahnsinnig schlimm, bis man quasi wirklich verstanden hat, was bedeuten die Diagnosen beim Frauenarzt. Oftmals war einfach nur ein ganz normaler Abstrich, passt alles Haken dran.
Ja. Deswegen was ich aber festgestellt habe, dass viele Hausärztinnen und auch Frauenärztinnen mit F-Diagnose um sich schmeißen, obwohl sie ja gar keine Fachärzte sind in dem Bereich. Also gerade wenn man so Lehrer hat, die mal wenn es stressig ist, zum Hausarzt gehen und dann zack, F-Diagnose, wo ich mir denke, warum schickt ihr die Person nicht erstmal zu einem Facharzt, bevor ihr so eine heftige Diagnose rausfeuert?
Wir hatten mal, das wäre meine Geschichte, wir hatten mal einen Fall, Kunde tatsächlich in dem, was er gewusst hat, sehr, sehr gesund, aber ich glaube 4, 5, 6 F-Diagnosen seit fast 20 Jahren vom Hausarzt durchgezogen.
Oh, ja, eine Dauerdiagnose.
So. Und wirklich auch jedes Mal fleißig abgerechnet. Und da war es dann nachher so, wir haben das unseren Risikoprüfern geschildert, wo der allgemeine Tenor war so nach dem Motto, Benne, wir glauben dem Kunde eigentlich auch, dass nichts war, weil wäre da seit 20 Jahren so schlimm psychisch krank, wäre irgendwann mal eine Therapiekur oder sonst irgendwas gewesen oder bei dem Facharzt. Ja. Aber wir können hier trotzdem kein Angebot abgeben, Weil wenn uns das Ding halt trotzdem auf die Füße fällt, dann heißt, ja, wie könnt ihr, wenn 20 Jahre 5F-Diagnosen abgerechnet worden sind, dieses Teil jetzt zeichnen? Es war einfach so viel, dass es schon klar war, es kann gar nicht wahr sein, aber dass trotzdem keiner gesagt hat, wir können das Risiko nicht gehen.
Ja, verstehe ich.
Und das ist dann für den Kunde echt auch immer schade, der dann dasteht und sagt, okay, und was soll ich jetzt machen? Sag ich.
Ja, also solche Fälle haben wir echt ständig. Also dass da, ich ja nämlich auch hatte eine Lehrerin, die halt während Corona zum Arzt ist, also nur wegen Corona tatsächlich, sogar wegen Infektion, Hausarzt im Dorf hat gefragt, wie sieht es denn aus? Und dann hat sie gesagt, ja, bisschen nervig, bisschen stressig, so Corona-Zeit als Lehrerin, F-Diagnose reingehauen und jedes Mal, ein, zwei Mal im Jahr mit kleinen Kindern, natürlich hat man mal einen grippalen Infekt, immer wenn es einen grippalen Infekt gab, also Infekt der oberen Atemwege, stand aber auch immer wieder die Belastungsstörung mit drin, die F-Diagnose. Einfach als Dauerdiagnose mitgeschliffen.
Ja, oder sexuelle Unlust beim Frauenarzt ist quasi auch ein Thema, das ich sehr, sehr oft sehe. Ja.
Okay, krass. Ja. Ja.
Remi, ich bin durch. Ich fand's spannend. Top. Ich find's immer geil, cool, nett, die Sichtweise von anderen Maklern zu sehen und sich darüber auszutauschen. Ich glaube, es war eine super informative Folge. Wir ballern deine Kontaktdaten im Nachgang in den Link zur Folgenbeschreibung. Folgt dem lieben Remi gerne auf Social Media. Der nette Kollege hier gehört zu den Maklern, die das LinkedIn-Game verstanden haben wie kaum ein anderer. Und man einfach, wenn man Sachen liest, sich auch zu 99,99% sicher sein kann, dass die Zahlen, Daten, Fakten stimmen.
Danke für die Blumen.
Das war es auch genug. Makler und Vermittler Podcast, over and out. Ciao, ciao.
Ciao.